Der Gießen-Podcast. Deine Stimme aus Mittelhessen. Herzlich willkommen zur 10. Episode des Gießen-Podcasts. Mein Name ist Holger Klötzner, ich bin euer Gastgeber. Heute geht es um 3D-Druck, genauer gesagt um die offene Werkstatt Makerspace Gießen. Zu Gast sind die beiden Geschäftsführer Nils und Johannes, die uns dazu sicherlich einiges erzählen können. Aber zuerst dürft ihr euch gerne vorstellen, erzählt doch einfach mal ein bisschen über euch. Nils, fang du einfach mal an.
Also, ich bin Nils, werde dieses Jahr 30, hab ein bisschen Maschinenbau studiert, hat mir nicht so gut gefallen. Hab dann Umweltmanagement in Gießen studiert. Ich war vorher in Darmstadt. Das war auch dann der Grund, warum ich nach Gießen gekommen bin. Und hab dann eben hier in Gießen auch Johannes kennengelernt. Wir haben dann zusammen eben Flux gegründet. So ging es weiter. Aber dazu kommen wir ja noch. Vielleicht noch so ein bisschen, was ich sonst so mache. Umweltmanagement hat mich nie so richtig losgelassen. Ich bin immer noch freiberuflicher Nachhaltigkeitsberater. Und es ist auch einfach eine Passion von mir, ein Thema, was mich wirklich auch privat und beruflich immer beschäftigt.
Gut, Johannes, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe auch so einen kleinen Weg hinter mir. Meine erste Ausbildung habe ich zum Physiotherapeuten gemacht. Das war in Leipzig. Das hat mir dann irgendwie nicht so ganz gereicht. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, Psychologie zu studieren. Bin dafür nach Gießen gekommen. Das war, glaube ich, 2011. Habe das Studium auch abgeschlossen, arbeite auch noch nebenher als Psychologe an der Uniklinik. Und während dem Studium, wie das Nils gerade schon gesagt hat, haben wir uns kennengelernt über private ehrenamtliche Tätigkeiten im Stadtraum Gießen. Und ich sag mal so, es hat gleich gefunkt. Wir haben gemerkt, dass wir irgendwie beides Macher sind, die Lust haben, Sachen umzusetzen und also es nicht nur bei den Ideen zu belassen, sondern auch wirklich zur Tat zu schreiten. Und dann war das irgendwie ganz selbstverständlich, dass wir ab dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, irgendwie so einen gemeinsamen, tatkräftigen Weg beschreiten. Genau.
Okay, ihr seid beide Macher und dann habt ihr den Makerspace gegründet. Den konnte ich mir jetzt leider nicht verkneifen, den Wortwitz. Wie kam es denn eigentlich dazu?
Also, das ist auch nicht einfach. Und das ist aber auch wahrscheinlich unsere Standardantwort. Bei uns ist nie irgendwas einfach, habe ich das Gefühl. Wir haben angefangen 2016 mit einem Projekt, also das war eins unserer Projekte, da haben wir die Kantine gemacht. Das war in der neuen Post, da wo auch am Bahnhof die Barmer drin ist und das Fitnessstudio und auch die Post aktuell. In dem rechten Flügel, da hatten wir eine große Fläche als Zwischennutzung für 6 Wochen und die Kantine war ein Projekt, da ging es darum, was für Visionen haben die Menschen und wie wollen wir auch in Zukunft zusammen leben? Wie soll auch Gießen gestaltet sein und gestaltet werden, damit wir hier auch für die Zukunft alle ein gutes Leben haben können? Das sind Themen, die uns auch einfach privat beschäftigen. Und wir haben dann gesagt, okay, wir gießen das jetzt in ein Format. Da haben wir Workshops gemacht, Podiumsdiskussionen, Vorträge. Wir haben am Ende die ganzen Visionen verdichtet aus den 5 Themensträngen, die wir hatten. Und haben dann eine kleine Broschüre gelayoutet. Und eins dieser Ergebnisse war der Wunsch nach einer offenen Werkstatt, in der eben Dinge geteilt werden können, in der Innovation stattfinden kann, in der man gemeinsam tätig werden kann. Und dann kam Antje Bienert vom TIC auf uns zu, fand es interessant. Wir sind dann einfach ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ich glaube, das erste Mal saßen wir irgendwie in einem Café und haben uns da so einfach mal drüber unterhalten. Und dann hat das Ganze aber relativ schnell Fahrt aufgenommen. Da sind wir mit Antje zusammen, glaube ich, als erstes zu Joachim Bille von der THM gegangen und dann zu Franziska Deutscher von der JLU. Und dann haben wir zu viert eben dieses Projekt umgesetzt und haben dann einen kleinen Pilot gestartet und haben einfach gesagt, okay, komm, wenn wir jetzt irgendwie das Projekt planen, bis es perfekt fertig ist, dann wären wir nie fertig, sondern wir machen das jetzt einfach. Wir haben dann 3 Monate einen Pilot gemacht, Makerspace, hauptsächlich dann nur 3D-Druck. Und das war in der Georg-Philipp-Geil-Straße für die 3 Monate eben nur. Und Das war auch ein glücklicher Zufall, dass wir diese Fläche gefunden haben. Das war dann damals noch über die Raumstation. Die haben ja jetzt diesen Ort als Anst nee, Johannes, wie heißt das?
Das heißt Prototyp. Genau.
Der Prototyp. Ja, da ist aktuell der Prototyp drin. Und der Prototyp ist der Vorläufer von einem Kulturgewerbehof, den die planen. Ist auch ein großes Verfahren momentan am Laufen. Und wir haben da eben vorher, die 3 Monate bevor die losgelegt haben, haben wir die Fläche genutzt. Und wir hatten so guten Erfolg, dass wir gesagt haben, okay, es hat die Leute richtig interessiert. Wir hatten richtig viele Besucherinnen und Besucher da. Wir haben am Ende eine richtig schöne Messe gemacht. Und wir waren, und die Projektpartner, wir waren alle richtig on fire und haben gesagt, okay, das brauchen wir in Gießen, das machen wir jetzt.
Und hattet ihr schon vorher mit 3D-Druck zu tun oder wie seid ihr jetzt dann speziell auf dieses Thema gekommen? Oder war es einfach das Interesse, was zu dem Zeitpunkt dann da war?
Tatsächlich hatten wir da davor mit 3D-Druck eigentlich so gut wie gar nichts am Hut. Nils hat es ja erzählt. Die Idee von dem Makerspace ist in der Kantine geboren, also in unserem damaligen temporären Kulturzentrum. Einfach, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen irgendwie eine offene Werkstatt, wo man Sachen umsetzen kann, wo sich Leute begegnen können. Und das soll auch ein integrativer Ort sein, das heißt für alle offen und vor allem auch ein Ort zum freien Lernen. Also, dass man wirklich Bildung chancengleich anbietet und eben auch die Möglichkeit schafft, sich neue Technologien zu erschließen. Und es war dann irgendwie so, ich glaube, ich habe ein. Genau, der erste Berührungspunkt. Ich habe von Nils unter anderem und noch zwei, drei Freunden einen 3D-Drucker zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und ja, irgendwie war das dann schon klar, dass irgendwie 3D-Druck mitspielen muss. Und Nils und ich haben uns einen Nachmittag zusammengesetzt, haben das Ding ausgepackt und haben innerhalb von, weiß ich nicht, 10 Minuten angefangen zu drucken. Und nicht, weil wir so begabt waren oder sind, sondern einfach, weil der Zugang so einfach war. Und ab dem Zeitpunkt war das für uns klar, dass wir diese Technologie auf jeden Fall in unseren Makerspace integrieren müssen, weil sie eben so gute Berührungspunkte schafft, schnelle Erfolgserlebnisse und auch eine super Schnittstelle so zwischen der virtuellen und physischen Welt ist, weil man eben ja, Objekte am Computer designt oder halt ja, digitale Objekte nimmt und die dann eben in die physische Welt transferiert. Genau.
Und Makerspace ist ja etwas, was es vorher schon als Begriff gab. Das heißt, ihr habt euch gewissermaßen auch einer Szene angeschlossen. Ist es denn bei allen Makerspaces ähnlich?
Also, wenn du jetzt meinst, ob die 3D-Druck verwenden, dann eigentlich fast alle ja. Makerspace ist jetzt kein geschützter Begriff. Viele nennen sich so. Es gibt viele, die nennen sich auch Fab Lab nach Fabrication Laboratory. Das ist eher im amerikanischen Raum ein gängiger Begriff und ist auch geschützt. Es gibt dann noch Hackspaces. Es gibt den Begriff in Deutschland offene Werkstätten. Wir sagen immer, wir haben das mit dem Makerspace auch einfach gemacht, um es selber auch mit Leben zu füllen.
Und wie finanziert ihr euch? Also, du hast eben schon gesagt, ihr habt euch mit Antje Bienert vom TIC, also vom Technologie- und Innovationszentrum, getroffen und dann kam auch die THM ins Spiel und die JLU. Die haben euch mit Sicherheit auch ein bisschen Startfinanzierung gegeben. Sind das nach wie vor die Organisationen, die euch finanzieren oder macht ihr mittlerweile eigene Umsätze auch damit?
Genau, also das ist ein Kooperationsprojekt und das wird wirklich nur möglich, dass die anderen eben auch mit dabei sind. Wenn wir jetzt gesagt hätten, so, wir machen das jetzt einfach und wir wären dann auf Geldsuche gegangen, ich glaube, es hätte nicht funktioniert. Das hat gut funktioniert eben oder es funktioniert gut über diese Kooperationskonstruktion, die wir haben. Und das sind auch die auch Geld in das Projekt reingeben, aber mittlerweile sind zum Glück auch noch viele andere mit an Bord. Also wir haben zum Beispiel Stadt und Landkreis sind dabei und dann haben wir verschiedene Unternehmen aus der Region, zum Beispiel die Sparkasse uns unterstützt, die Volksbank, die Firma Bender, die OWAG und wir versuchen da immer mehr in die Region hier zu gehen, weil wir halt sagen, das Projekt ist halt aus der Region für die Region, weil wirklich alle haben einfach was davon. Also wenn das die Unternehmen sind, die bei uns Prototypen herstellen können, die Stadt, weil es eben einen Ort gibt, wo Menschen zusammenkommen können und sich über Digitalisierung austauschen können. Klingt immer so doof, weil es natürlich auch unser Projekt ist, aber wir sind wirklich fest davon überzeugt, dass das Themen sind, die wir da bearbeiten, die extrem relevant für die Zukunft sind. Und deswegen halten wir das für so wichtig, dass es auf breite Schultern gestellt wird, weil es eben auch um freie Bildung in dem Projekt
Ja,
geht.
verstehe ich. Also ich war ja gestern schon mal bei euch in eurer Werkstatt, um euch die Mikrofone vorbeizubringen. Und da ist mir dann auch erstmal bewusst geworden, was für den Umfang das Ganze hat. Ja, also ich muss ehrlich zugeben, ich konnte mir vorher unter dem Begriff Makerspace noch nicht so viel vorstellen. Und als mir dann freundlicherweise jemand gestern das vorgestellt hat, was ihr da alles macht, dachte ich, wow, warum wusste ich davon eigentlich nichts? Und das bringt mich auch so ein bisschen zum nächsten Thema. Ihr habt ja in den vergangenen Jahren auch eine gewisse Entwicklung hingelegt. Ja, also ihr habt viele Leute, so wie mich beispielsweise, bei euch in eurer offenen Werkstatt gehabt. Erstens mal, was sind das überhaupt für Leute, die zu euch kommen normalerweise? Wie setzt sich das zusammen und was wollen diese Leute umsetzen bei euch?
Ja, also wir haben ein erklärtes Ziel und das ist, dass wir wirklich für alle offen sind, also dass der Zugang wirklich für alle gewährleistet ist, die uns eben physisch erreichen können oder mittlerweile auch übers Netz. Und so spiegelt sich tatsächlich auch die Besucherschaft wider. Also wir haben eine Zeit lang am Anfang, also gerade in unserer Prototypenphase, auch soziodemografische Daten erfasst, einfach um ja das Ganze halt systematisch anzugehen und zu gucken, ob die Nachfrage hoch genug ist und wer eben zu uns kommt. Und jetzt beispielsweise die Altersspanne, die hat sich wirklich von, wie so schön immer auf Spieleverpackungen steht, so von 8 bis 80 tatsächlich erstreckt. Also es war wirklich ein kompletter Querschnitt da, aber nicht nur von der Altersspanne, sondern auch unterschiedliche soziale Schichten. Also wir haben viele Schüler da, wir haben Auszubildende da, Studierende natürlich über die Hochschulen, wir haben die ganz normale arbeitende Bevölkerung da, Leute, die arbeitssuchend sind, Rentnerinnen, Rentner. Also es ist wirklich bunt gemischt und das ist uns auch immer ganz wichtig, dass eben möglichst unterschiedliche Leute zu uns kommen, weil wir uns eben auch als integrativen Ort verstehen. Und aus unserer Erfahrung kann man einfach super Brücken zwischen Menschen schlagen, wenn man irgendwie so einen praktischen gemeinsamen Auftrag hat oder so ein praktisches gemeinsames Interesse. Sprich, da kommt jetzt der Schüler und will 3D drucken und irgendein Geschäftsführer. Und das spielt dann aber erstmal keine Rolle, weil wenn die beide zusammen am 3D-Drucker sind, dann steht der im Vordergrund und alles andere rückt in den Hintergrund und ermöglicht eben einen wunderbaren Austausch. Was die Leute umsetzen wollen, das ist tatsächlich so vielfältig wie die Besucherschaft. Man kann gewisse, ja, Kategorien ausmachen. Also zum einen gibt es natürlich die Menschen, die einfach nur ein generelles Interesse mitbringen und noch gar nicht genau wissen, was sie machen möchten. Die interessieren sich vielleicht für einzelne Technologien oder vielleicht auch sogar nur in Anführungsstrichen für den Raum. Wir versuchen auch den Raum immer attraktiv zu gestalten, dass eben eine hohe Aufenthaltsqualität herrscht.
Das
Dann
ist euch durchaus gelungen.
vielen Dank an der Stelle. Genau, und dann gibt es, wie gesagt, es gibt Leute, die wollen ganz konkret zum Beispiel Ersatzteile produzieren, was wunderbar mit einem 3D-Drucker geht. Die wollen alte Sachen reparieren. Oder es gibt Leute, die haben vielleicht Ideen und sagen, okay, ich habe irgendwie eine Idee für ein neues Produkt. Die entwickeln dann bei uns Prototypen. Es gibt viele Leute aus dem Bildungsbereich, die sich vielleicht Anschauungsmaterialien herstellen. Und medizinischer Bereich ist auch immer stark vertreten. Architektur. Also es ist wirklich durch die Bank gemischt. Kunst, ganze Kreativbereich, was man sich eben so alles vorstellen kann. Ich weiß nicht, wenn ich was vergessen habe, Nils, kannst du gerne auch ergänzen.
Ja, der Einstieg ist für viele Leute oft der Hobbybereich, würde ich sagen. Also, es gibt Leute, wie Johannes gesagt hat, die kommen einfach und sagen, okay, zack, ich will einen Prototyp bauen. Und die bauen dann auch ihren Prototyp bei uns. Die haben eigentlich nur auf so einen Ort gewartet. Und dann gibt es aber Leute, die auch so ein bisschen vielleicht zögerlich sind und so sagen, ja, ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Und dann sagen wir immer, okay, macht ja nichts, komm einfach erstmal vorbei. Mach doch einfach mal den 3D-Druck-Workshop, guck dir das an. Und dann drucken die Leute sich vielleicht irgendwas Kleines für zu Hause oder sie lasern sich was Kleines, was auch immer. Und dann ist aber der Grundstein gelegt und dann fangen die Leute an zu merken, okay, ich habe jetzt diese Technik einmal selber genutzt und jetzt sehe ich auf einmal überall im Alltag Möglichkeiten, diese Technologie anzuwenden. Man geht einfach anders durchs Leben. Das kann man sich vielleicht so ein bisschen so vorstellen, wenn man noch nie eine Säge gesehen hat, dann fällt es einem super schwer, Dinge zu zertrennen. Aber wenn man dann auf einmal weiß, was eine Säge ist, dann ermöglicht das ganz viel, was man vorher für unmöglich gehalten hat. Zum Beispiel kleine, komplexe Bauteile wirklich nachzubauen mit relativ wenig Aufwand. Gerade so Kunststoffteile, die irgendwie abgebrochen sind. Das hätte ich früher, habe ich immer gedacht, okay, das ist unmöglich. Da hat man versucht, die irgendwie halbwegs zu kleben. Jetzt habe ich herausgefunden, die Leute früher, die repariert haben, die haben so Sachen dann einfach aus Kunststoff rausgefeilt. Das muss die Hölle gewesen sein. Überall hat man dann den Plastikstaub. Und heute ist es aber einfach so, ich gehe in das 3D-Programm, zeichne mir das kurz nach, wenn es keine komplexe Geometrie ist. Das dauert vielleicht 10, 15 Minuten für ein einfaches Bauteil. Und dann drucke ich es aus. Und je nach Größe dauert das dann nochmal 1, 2, 3 Stunden. Aber dann ist es gedruckt. Und ich muss da auch nichts mehr zutun irgendwie, sondern es wird dann von der Maschine für mich gemacht. Und das ist einfach total schön auch zu sehen, was die Leute für einen Weg bei uns nehmen. Also sie mit eben einer Spielerei vielleicht kommen und dann aber wirklich diese Anwendungsfälle für sich sehen, die dann eben auch nützlich und sinnvoll sind.
Und was war so das Komischste, was jemand mal herstellen wollte? Gab es da vielleicht so ganz spezielle Sachen, die euch im Kopf geblieben sind?
Ich hatte mal was Witziges. Da hat jemand ein Mikroskop gedruckt und da hat er mir hinterher erklärt, dass das ein Mikroskop ist, um die Spermienqualität zu testen. Da war ich ganz kurz verdutzt, aber das klang dann, nachdem er es erklärt hat, nach einer sehr sinnvollen Gründung, die die da anstreben, sind die auch schon länger dran. Und bei uns haben sie dann eben nur noch einen Teil gedruckt, was dann für ihr Mikroskop notwendig war. Aber Johannes, du hast bestimmt auch noch ein Beispiel.
Ja, komisch ist tatsächlich bei uns eine schwierige Frage, weil wir versuchen sehr wertfrei an die Sachen ranzugehen. Weil Nils hat das eigentlich gerade sehr schön skizziert. Es ist tatsächlich, am Anfang denkt man vielleicht, okay, man produziert hier irgendwie Kunststoffschrott und was soll jetzt diese Spielfigur? Ich weiß nicht, gibt es da einen Sinn dahinter? Aber das haben wir uns ganz fest vorgenommen. Erstmal komplett wertfrei an die Sachen ranzugehen, die die Leute sich basteln oder ausdrucken, weil jeder hat seinen eigenen Zugang und der schafft dann eben Interesse und auch Möglichkeiten für weitere Ideen. Und dieser eigene Zugang ist eben super wichtig, um so eine Technik tiefgreifend zu verstehen. Also wenn die jetzt vielleicht mit einer sehr, also einer Aufgabe von außen kommen, würden die es vielleicht auch machen, aber wenn es irgendwie ans eigene Interesse gekoppelt ist, dann steckt da doch eine ganz andere Motivation dahinter. Und ob ich jetzt irgendwie eine Spielfigur designe oder gleich irgendwie, was weiß ich, einen sehr in Anführungsstrichen sinnvollen Prototypen, ist erstmal egal. Ich lerne mit einem Programm umzugehen, um Sachen zu konstruieren. Ich verstehe, wie der ganze Ablauf für den 3D-Druck funktioniert. Und ja, bekomme einfach Übung. Genau. Das ist eigentlich meine Antwort drauf. Also, ich weiß es nicht. Ich kann mal sagen, was ich heute irgendwie gedruckt habe. Wir haben gerade noch ein paar Fernaufträge gehabt. Das sind so die Nachwirkungen der Pandemie oder beziehungsweise des Lockdowns, die sich noch jetzt hier erstrecken. Da konnten dann die Leute auch so einen Druckservice in Anspruch nehmen. Ich habe heute einen Elektrodenhalter gedruckt. Eine Spielfigur, ein Gewinde, so ein Ersatzteil für eine Vorhangsstange, Genau. Und so sieht es eigentlich auch immer aus. Also das ist wirklich, die Bandbreite ist immer sehr groß.
Manchmal verstehen wir, glaube ich, auch gar nicht genau, was die Leute da machen. Manchmal gehen auch Leute mit Teilen, wo wir dann hinterherlaufen und sagen, was hast du denn eigentlich gedruckt? Weil es für uns auch gar nicht so ersichtlich ist. Weil wenn jemand bei uns auch schon 2-3 Mal war vielleicht und einfach nur für eine halbe Stunde mal da ist, sich kurz was ausdruckt, dann kriegst du das im Zweifel auch gar nicht immer mit. Und das wird jetzt immer mehr, also je mehr Leute den Space jetzt auch kennen und je mehr Besucher wir über die Zeit einfach jetzt auch schon hatten, wird es immer unübersichtlicher, aber das ist auch gut, weil das zeigt auch einfach, dass das gut angenommen wird, das Projekt, und dass die Leute immer noch Projekte haben, weil das war am Anfang so ein bisschen vielleicht auch eine Sorge, dass es vielleicht mal versiegen könnte, dieses Interesse, aber das ist halt überhaupt nicht der Fall, also selbst durch den Lockdown jetzt haben uns die Projekte, die von extern an uns rangetragen wurden, einfach getragen.
Lockdown ist ein gutes Stichwort. Wie viele Leute, wie viele Besucher und Besucherinnen hattet ihr denn vor dem Lockdown, vor der ganzen Pandemie? Was kann man da so in etwa annehmen?
Das kommt gut aufs Wetter an. Also wenn es richtig stürmt, kommen nicht so viele. Wenn die Sonne richtig knallt, kommen auch nicht so viele. Ich würde mal so sagen, wir haben so einen guten Schnitt zwischen 2 und an einem richtig guten Tag sind es vielleicht mal 15 Leute. Die Werkstatt ist immer so nachmittags geöffnet. Gut, an einem Samstag nach dem Markt sind es vielleicht auch mal ein paar mehr. Da gucken dann aber viele auch vielleicht nur mal rein. Jetzt so Werkstattbesucher, die wirklich was arbeiten, so zwischen 2 und 10 Leute pro Tag. Und klar, im Lockdown waren das dann plötzlich sehr wenige bis gar keine.
Ihr durftet ja, nehme ich mal an, auch gar nicht aufmachen, oder? Hattet ihr eine Möglichkeit, zumindest für sehr wenige Leute aufzumachen?
Genau, wir haben komplett zugemacht, als jetzt der zweite Lockdown kam, auch relativ früh, weil wir da auch immer sagen, okay, wir haben ja auch irgendwie so eine gewisse Verantwortung und wollen die auch wahrnehmen. Ja, und dann haben wir ganz viel Projekte von extern bekommen, weil wir eben ganz offensiv auch damit beworben haben, wir sind auch während dem Lockdown für euch da und können für euch was ausdrucken, wenn ihr es fertig vorbereitet habt. Wir können den Laser anschmeißen. Das heißt, wir haben dann weiter in der Werkstatt gearbeitet, auch in reduzierter Besetzung, auch mit den Hygienevorschriften, aber das ging eigentlich. Also wir haben halt 400 Quadratmeter, 430 glaube ich sogar, und da kann man sich sehr gut aus dem Weg gehen.
Verstehe. Also es ist nicht lebensbedrohlich in irgendeiner Weise für eure Firma geworden.
Und der zweite Lockdown jetzt eigentlich nicht, da waren wir eigentlich guter Dinge. Im ersten Lockdown waren wir uns da nicht so sicher, weil da war auch ja noch gar nicht klar, was passiert jetzt eigentlich. Aber ich glaube, da waren wir jetzt auch keine Ausnahme. Da ging es uns eher noch okay, weil wir irgendwie auch genug zu tun hatten. Wir haben ja verschiedene Sachen während dem Lockdown gemacht. Da gehen wir vielleicht auch später nochmal drauf ein. Und deswegen war das für uns okay zu dieser Zeit.
Okay. Ich habe gestern mal auf eurer Webseite mich noch ein bisschen umgeguckt, weil ich bereite ja immer im Vorhinein schon mal so ein paar Fragen vor fürs Interview. Und da habe ich gesehen in einem eurer Beiträge, dass ihr sagt, 3D-Druck ist der große sogenannte Enabler, also eine Technologie, die es Menschen ermöglicht, eigene Projekte ins Rollen zu bringen. Das habt ihr auch eben schon gesagt. Könnt ihr vielleicht da noch mal ein paar Takte zu verlieren? Wie verändert das vielleicht unsere Welt lokal hier vor Ort, ja, beispielsweise, oder auch in anderen Ländern, beispielsweise in Entwicklungsländern, wo vielleicht die Verfügbarkeit von Teilen nicht so hoch ist wie jetzt hier beispielsweise?
Hier jetzt lokal, das Ding ist ja, 3D-Druck ist einfach in den letzten Jahren, also zumindest so für den Privatbereich sehr günstig geworden, weil die Patente ausgelaufen sind vor ein paar Jahren. Und mittlerweile bekommt man einen sehr anständigen 3D-Drucker zwischen 200-300 €. Und das Material ist auch nicht sehr teuer. Und es gibt eine ganze Menge Programme, mit denen man auch die entsprechenden Objekte designen kann. Es gibt einen regen Tauschhandel dieser digitalen Objekte, die man dann ausdrucken kann. Gibt es weltweite Communities. Und so ein 3D-Drucker holt einem einfach wirklich so eine kleine Fabrik ins Haus. Und zum einen ermächtigt es die Leute, ja, auch einfach Dinge zu reparieren. Also es ist wirklich so ein ganz konkreter Anwendungsfall, der auch bei uns sehr oft praktiziert wird. Ersatzteile drucken. Ich kann mir Sachen verbessern, ich kann mir Hilfsmittel drucken, kann mir die designen. Das ist zum einen generell für Leute spannend und aber auch einfach, um sich Sachen zu individualisieren, aber auch für Leute, die vielleicht irgendwelche Einschränkungen haben. Das heißt, vielleicht motorisch mit ihren Händen nicht so fit sind, nicht so gut greifen können oder auch bis hin zu Sehbehinderung gibt es eben verschiedene Möglichkeiten über taktile Karten zum Beispiel, die man sich zur Orientierung ausdrucken kann. Oder ich hatte gerade gesagt, motorische Einschränkungen. Wenn man vielleicht auch an unsere ältere Generation denkt, die vielleicht später irgendwie Probleme haben, gerade feinmotorisch mit ihren Händen, kann man sich verschiedene Hilfsmittel herstellen, sehr günstig, sehr individuell angepasst, um zum Beispiel einen Löffel besser greifen zu können oder um eine Flasche aufmachen zu können, wo der Verschluss vielleicht sehr fest zu ist. Und generell ermöglicht halt 3D-Druck einfach eine Produktion vor Ort und on demand. Also, dass ich sage wirklich, ich produziere die Teile, die ich benötige, wenn der Bedarf da ist. Und ich produziere sie an der Stelle, wo ich sie brauche. Und der Austausch oder die Objekte, das Ganze findet nur noch über so eine digitale Lieferkette statt. Das heißt, es kann auch einfach so die Produktion wieder an Orte zurückholen oder einfach auch ja, ermächtigen dahingehend, die Wirtschaft, Lokalwirtschaft.
Das wäre eine meiner nächsten Fragen auch gewesen. Was ich mich gefragt habe, ist, wie ist das denn eigentlich mit der Umwelt? Entstehen durch die Produktion eines 3D-Druckers und dadurch, dass es sich eben nicht um Massenproduktion handelt, dann nicht doch irgendwie mehr Probleme für die Umwelt, als man eigentlich löst? Aber ich muss sagen, das Argument hast du vielleicht auch jetzt so ein bisschen selber entkräftet mit dem, was du eben gesagt hast. Du hast gesagt, man kann erstens mal schnell Ersatzteile erstellen, die man dann verwendet und dadurch muss vielleicht das ein oder andere Gerät nicht weggeworfen werden und kann noch viel länger leben. Ich glaube, das ist etwas, was sowieso ein Riesenproblem ist in unserer Gesellschaft. Wir sind ja eine Wegwerfgesellschaft, wo alles, was irgendwie gerade im Moment nicht funktioniert, direkt entsorgt wird und wo was Neues gekauft wird. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem für unsere Umwelt. Und das Zweite, was du eben auch schon gesagt hast, ist natürlich das Thema Lieferkette. Ja? Also wenn alles digital übertragen wird, dann muss ich das natürlich nicht erst durch die halbe Welt schiffen, mit Containerschiffen beispielsweise. Und das spart natürlich dann auch wieder Emissionen ein. Gibt es vielleicht noch mehr Sachen in die Richtung, die mir jetzt noch nicht aufgefallen sind?
Also es gibt beim 3D-Druck extrem viele Sachen zu beachten. Es ist auch nie irgendwie jetzt schwarz oder weiß, sondern du hast beim 3D-Druck eben die Möglichkeit, das hast du jetzt ja schon gesagt, ein Ersatzteil zu machen. Und wenn eine Sache aus der Nachhaltigkeitsforschung wirklich sicher ist, dann ist es, wenn du das Leben von einer Sache verlängerst, dann machst du meistens was wirklich Gutes für die Umwelt und auch für das Soziale, weil eben das Produkt nicht ein zweites Mal hergestellt werden muss. Ausnahme sind Autos. Muss ich irgendwie immer dazu sagen. Die Frage kommt nämlich sonst
ausgerechnet Autos, okay.
Autos macht keinen Sinn, deren Leben zu verlängern. Die müssen irgendwann weg, weil die verbrauchen so viel Sprit. Aber du kannst zum Beispiel mit einem 3D-Drucker auch ganz neue Dinge schaffen, die vorher gar nicht so großartig denkbar waren. Zum Beispiel Upcycling, wenn du einen bestimmten Reststoff hast. Ich weiß nicht, zum Beispiel, du hast eine Auflösung von einem Büro und die haben ganz viele Regale verwendet. Die Regale gefallen dir aber nicht mehr. Normalerweise würdest du die einfach wegschmeißen. Mit einem 3D-Druck musst du eventuell nur, um die Böden von den Regalen wiederverwenden zu können, kleine Halterungen drucken, damit du die als schwebende Regale vielleicht in deinem neuen Büro weiterverwenden kannst. Das heißt, man kann eben mit 3D-Druck auch sehr kreativ werden und anderen Materialien. Und da, wo man die verbindet, da wird es interessant. Weil der 3D-Druck ist relativ limitiert, was die Größe von Objekten angeht. Das heißt, ich kann so ein 10x10x10 cm großes Objekt, das dauert schon mal 6, 7, 8 Stunden, vielleicht sogar länger, je nachdem wie ausgefüllt das ist. Wenn ich aber nur die Verbinder zwischen zwei Objekten drucke, dann spare ich einfach extrem viel Zeit und dann kann ich einfach auch smart andere Materialien miteinander kombinieren. Und ich würde gerne noch auf den einen Punkt eingehen, dass du gesagt hast, wir sind eine Wegwerfgesellschaft. Und das ist auch was, was Johannes und ich versuchen, mit dem Makerspace anzugehen, dass wieder eine Wertschätzung für Dinge da ist, dass eine Wertschätzung darüber geschaffen wird, dass ich wieder begreife, was steckt da eigentlich auch für eine Arbeit dahinter, Dinge herzustellen. Und auch ein Verständnis für das Zusammenspiel von Komponenten, weil man bei uns eben nicht nur 3D-Druck lernen kann, sondern du kannst bei uns auch andere Fertigungsverfahren kennenlernen, CNC-Fräsen, Lasercutter, wir haben sogar einen Textilbereich und daneben kann man lernen, wie zum Beispiel ein T-Shirt bedruckt wird mit einer Heizpresse. Da haben wir auch im Team einfach die Kompetenz, dass wir haben zum Beispiel an der Fräse ist Thomas, dann haben wir jemanden, der gießt Sachen, das ist der Würfel. Und dann haben wir Marc an der Textilstation und Elias kennt sich zum Beispiel mit unserer Nähmaschine aus. Und so schaffen wir einfach einen sehr großen Produktionskontext, den man einfach, also ich hätte mir sowas früher sehr, sehr gewünscht als Jugendlicher und als Studierender. Und bei uns kannst du eben wirklich hinter die Dinge schauen. Du kannst sogar mit Mikrocontrollern deine eigenen kleinen Schaltungen aufbauen. Jetzt neuerdings kannst du über das KI für Startups-Projekt vom TIC kannst du auch lernen, was ist eigentlich KI. Und so versuchen wir eben auch wieder eine Wertschätzung dafür zu schaffen, was ist da eigentlich hinter unseren Dingen. Und das bringt auch schon ganz viel bei den Leuten in Bewegung. Mhm,
kann ich mir vorstellen. Das heißt, wenn ich zu euch komme und sage, ich habe ein Glied von meiner Fahrradkette, ist nicht in Ordnung, das würde ich gerne austauschen, ich will nicht gleich eine neue Kette kaufen, kann ich das bei euch machen?
Auf jeden Fall. Ich würde dir zwar sagen, da gibt es die Fahrradschmiede in Gießen, die sind da kompetenter als wir. Aber wenn du es mit unseren Sachen probieren möchtest, dann halte ich dich nicht davon
ab. Alles klar. Okay, und jetzt komme ich zur Schlussfrage. Mal angenommen, ich habe eine Idee im Kopf, die ich unbedingt umsetzen möchte. Also ganz besonders kreativen Flaschenöffner beispielsweise. Wie fange ich denn überhaupt an und wann komme ich zu euch? Und wenn ich dann merke, dass das Konzept funktioniert und ich ein Geschäftsmodell daraus entwickeln will, könnt ihr mir dann helfen?
Ja, also am besten kommst du gleich zu uns. Also man kann nie zu früh zu uns kommen. Also egal, ob schon eine Idee vorliegt oder nicht. Wenn man keine Idee hat, bekommt man bei uns Ideen. Einfach durch die verschiedenen Sachen, die wir vor Ort haben, wie gesagt, einfach durch die Beschäftigung mit den Technologien bekommt man auch Ideen, was man machen kann. Man lernt ganz viele unterschiedliche Menschen kennen, die einen auf neue Ideen bringen oder mit denen man zusammen neue Ideen entwickelt. Und deswegen, auch wenn man keine Idee hat, kann man gerne zu uns kommen. Wenn du aber schon eine Idee hast, nicht genau weißt, wie du anfangen sollst, dann solltest du auch zu uns kommen. Dann erzählst du uns einfach von deiner Idee. Entweder jemandem aus dem Team oder vielleicht einfach sogar auch Leuten, die du vor Ort triffst. Also in so einem Makerspace und so ist es eben auch bei uns, herrscht immer ein reger Austausch. Da gibt es keine Hürden, man quatscht sich einfach an, egal woher man kommt, egal wie alt man ist. Das spielt alles keine Rolle, da steht wirklich das Machen im Vordergrund. Und gemeinsam dann eben mit anderen Personen oder eben uns im Team können wir dann einen Plan schmieden, was so die nächsten Schritte sind. Oft ist es dann vielleicht erstmal so ein Zwischentritt, dass wir sagen, okay, vielleicht für diesen besonders kreativen Flaschenöffner würde sich jetzt zum Beispiel 3D-Druck eignen. Dann würden wir dir empfehlen, erstmal unseren Einführungskurs zu machen. Da haben wir immer feste Termine, aber mittlerweile auch eine Online-Akademie, wo man das sich völlig frei einteilen kann, wann man diesen Einführungskurs macht. Es gibt keine Voraussetzungen, man kann ihn einfach machen. Und dann bekommst du einfach auch selber schon die Skills an die Hand, wie du das Ganze umsetzen kannst. Weil das ist auch ein wichtiges Stichwort. Bei uns geht es auch viel um selber lernen. Nils und ich sind auf jeden Fall Also ich würde behaupten, wir sind Autodidakten, wir lernen selbst gerne und schrecken auch nicht davor zurück, neue Sachen zu lernen. Und wir haben damit immer sehr positive Erfahrungen gemacht. Einfach generell im Leben, es ist immer ein schönes Gefühl, was Neues zu lernen, was Neues zu entdecken. Und diese positiven Erfahrungen, die wir selber damit gemacht haben, die wollen wir auch weitergeben. Und genau, dazu ermutigen wir auch einfach jeden und jede, die zu uns kommen, dass man also sagt, okay, probier es einfach, fang einfach an. Das versuchen wir auch wirklich so vorzuleben. Nils hat es vorher gesagt, wir hatten gar nicht die Möglichkeit, den Makerspace bis zum Ende durchzuplanen. Wir haben gesagt, wir fangen einfach an und der Rest ergibt sich dann auf dem Weg. Und genauso ist es eigentlich mit allen Projekten. Also klar, manchmal ist ein kleiner Plan sinnvoll, aber vieles ergibt sich einfach auch im Prozess. Das heißt, einfach vorbeikommen, über die Idee sprechen, ist ganz wichtig. Oft entwickelt sich die ja dann auch weiter und sich dann nach und nach die Fertigkeiten selber drauf schaffen. Und alle unsere Kurse sind so ausgelegt, dass man wirklich keinerlei Voraussetzungen braucht. Das heißt, jeder kann die machen und man kann wirklich komplett bei Null anfangen. Das ist gar kein Problem.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Fangt einfach an. Also wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, eine Idee im Kopf habt oder wenn ihr auch einfach nur Interesse habt an der ganzen Geschichte, dann schaut doch mal bei Nils und Johannes vorbei. Die erklären euch das sehr gerne. Und ja, ich danke euch beiden sehr für den sehr interessanten Podcast. Auch ich habe wieder was dazugelernt heute. Was das Thema Autos angeht, da muss ich mich jetzt selber mal informieren, um ehrlich zu sein. Ich dachte immer, mit meinem paar 20 Jahre alten Auto fahre ich relativ umweltfreundlich, aber vielleicht muss ich das auch nochmal in Frage stellen. Ja, wie gesagt, ich danke euch vielmals und man sieht sich sicherlich. Bis dann, macht's gut.
Danke dir, mach's gut.
Ja, vielen Dank für die Einladung und komm gerne wieder vorbei.